Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Heute zu Gast ist Frank Schätzing und zwar der Musiker Frank Schätzing. Erstmal schönen guten Morgen, freue mich, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Das werden viele sagen, wie der Musiker. Wir kennen Bücher wie Der Schwarm und folgende, alles großartige Bestseller, unglaublich spannende Thriller. Und jetzt rede ich von Musiker und von einem Format, das nennt sich Taxi Galaxy, sozusagen so eine Art Musikprojekt, hinter dem Frank Schätzing als Mastermind steckt. Warum heißt die Band oder das Projekt nicht Frank Schätzing Band?
Ach, da gab es zwei Überlegungen. Einmal, dass, wenn es Frank Schätzing geheißen hätte, wenn mein Name drauf gestanden hätte, dann wäre sofort die Assoziation singender Schriftsteller aufgekommen. Dann hat man ja schon gewisse Erwartungshaltung. Der schreibt dicke Bücher, also wahrscheinlich macht er jetzt sehr textlastige deutsche Singer-Songwriter-Musik. Ich wollte diese zwei künstlerischen Persönlichkeiten komplett voneinander trennen.
Es ist erstmal Englisch.
So, das ist das eine. Und das zweite war einfach, dass ich einen Projektnamen suchte dann. Ich hätte mir ja auch ein Pseudonym zulegen können, das war mir aber zu albern. Und ein Projektname gefiel mir darum, weil ich eine Welt suchte, die ein bisschen ausdrückt, was ich musikalisch mache. Und ich bin ja alter Science-Fiction-Fan. Und dieses Taxi Galaxy kam irgendwann mal morgens aus der Dusche gefallen und tropfte in meinen Kopf. Und ich dachte, ach, das ist doch schön, so ein kleines, schnelles Vehikel, das zwischen den Stilen umherkurvt, zwischen den Jahren und Jahrzehnten. Und das gefiel mir spontan und darum heißt es jetzt so.
Den Science-Fiction-Fan Frank Schätzing hört man übrigens sehr gut raus beim Titelsong Taxi Galaxy. Wir hören mal kurz rein. Ja, dann geht die Post ab. Aber diese Science-Fiction-Anmutung hat schon direkten Kontakt zu den Frank-Schätzing-Buchinhalten oder halt auch umgekehrt, oder?
Ja.
Also da kann man nicht über seinen Schatten springen.
Will ich gar nicht. Der ist ja lang und der gefällt mir auch. Aber es ist nicht immer nur apokalyptisch. Zugegebenermaßen muss man sagen, dass zu den ganz hohen Formen der Unterhaltung als wohlgestaltete Desaster gehört. Deswegen gehen wir auch so gerne in solche Filme im Kino und schauen uns an, wie die Avengers die Welt zerdeppern oder sie bei dem Versuch zerdeppern, andere davon abzuhalten, sie zu zerdeppern. Das macht uns Spaß und mir macht das auch Spaß. Aber tatsächlich, was mich immer fasziniert hat, sind Reisen ins Unbekannte. Das sind die großen, leeren, schwarzen Räume, wo man nicht weiß, was ist da. Und das war die Tiefsee, das ist der Weltraum. Da gibt es eben auch viele verheißungsvolle Dinge, spannende Dinge. Man begegnet sich selbst, man begegnet anderen. Und das zählt auch so, das gilt ein bisschen auch für die Art, wie ich Musik mache. Mal auszuprobieren, in ganz neue andere Richtungen zu gehen, keinen Charts zu folgen, keinen gedachten Erwartungshaltungen eines Publikums, sondern sich so treiben lassen.
Und völlig egal, ob es funktioniert oder nicht. Ja, Sie haben das Album, soweit ich weiß, quasi selber finanziert. Und
komplett.
Haben ja auch als Bestseller-Autor, vermute ich mal, den dafür nötigen finanziellen Background. Also im Grunde genommen kann man rein künstlerisch rangehen und sich, Entschuldigung für den Sonntagmorgen-Ausdruck, da so eine Scheißegal-Mentalität anlegen.
Ja, fast und dann doch aber auch wieder nicht, denn auch als Bestseller-Autor ist man nicht Dagobert Duck. Also man geht jetzt nicht in so einen Geldspeicher und zieht da so einen Sack Geld raus, sondern das ist schon ein Projekt, ein ganz kleines Team entstanden. Meine Frau, meine Mitarbeiterin und ich, wir haben das zu dritt gemacht. Ich habe ein eigenes Tonstudio, das ist ein großer Wunsch, den ich mir vor ein paar Jahren mal erfüllt habe. Und dann haben wir das Video zum Beispiel, wir haben Kostüme genäht, Masken gebastelt, Pappschilder irgendwo hingestellt. Wir haben wirklich alles handmade.
Schöne, strange Videos.
Ja, das ist lustig, ne? Und das macht total Spaß. Und der Drummer zum Beispiel ist mein bester Freund, der Paul Schmitz, mit dem ich seit 30 Jahren zusammen spiele. Also es ist schon viel mehr Heimarbeit dabei und es ist einfach eine Passion. Es ist nicht, dass man sich mit einem riesen Aufwand für irrsinnig viel Geld jetzt plötzlich eine Platte kauft, so wie sich, glaube ich, Pia Sadora mal vor vielen Jahren eine Filmkarriere gekauft hat, sondern das ist schon ein Herzensprojekt.
Frank Schätzing hat ein paar Bestseller geschrieben, wäre aber möglicherweise gerne auch vor 40, 50 Jahren Rockstar geworden. Also das ist im Grunde genommen die Verwirklichung eines Herzenstraums,
Jugendtraums.
Genau. Und darüber reden wir gleich hier in SWR1, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
62 ist er geworden bis zur Albumpremiere mit dem Projekt Taxi Galaxy. Frank Schätzing, Leute, Gast bei uns. Andere machen in dem Alter Pläne für den Ruhestand.
Na, den Ruhestand, den werde ich irgendwann auch erleben. Das ist dann der komplette Ruhestand, wenn ich einfach da in der Kiste liege. Mhm. Das ist meine Vorstellung von Ruhestand.
Also wenn Sie 90 werden, machen Sie bis 90 sowohl Schriftstellerei, als auch Musik, als auch was ihn sonst jetzt hier entschieden.
So lange, wie es geht.
Wie viele Künstler?
Ja, aber es ist ja so, ich habe ja das große Glück, ist ja auch ein Privileg, muss man sagen, dass ich Dinge über das normale Pensionsalter hinaus machen kann. Weil andernfalls muss man eine Firma verlassen, da kriegt man eine goldene Uhr geschenkt. Mhm. Und wenn du da nicht irgendwelche guten Hobbys hast, sitzt du zu Hause, hörst Rachmaninow, trinkst und dann stirbst du irgendwann. Mhm. Und in meinem Fall ist es so, dass ich ja diese Dinge weitermachen kann, solange es irgendwie geht.
Und war es tatsächlich so, dass Sie schon mit 15 plus minus im zarten Teenageralter, also allen Ernstes lieber eigentlich vorgehabt hätten, Rockstar zu werden mit allem, was dazu gehört?
Ja.
Weil die Musik so toll ist oder weil die Rockstars irgendwie bei den Mädels besser ankommen?
Beides. Also erstmal war es tatsächlich so, dass ich in dem unschuldigen Alter von 10, als die Mädels noch nicht so eine Rolle spielten, sozialisiert worden bin mit den Neutönen, also mit Stravinsky, Béla Bartók, György Ligeti, Edgar Varèse, solchen Leuten.
Mit 10?
Mit 10. Aha. Ich hatte einen hochprogressiven Musiklehrer, der uns diese Sachen vorspielt. Die anderen empfanden das als große Qual, also die meisten jedenfalls, und ich konnte nicht genug davon kriegen. Das ist aber derselbe Typ, der uns auch David Bowie vorgespielt hat, damals 69, und der sagte, oder
also 1968.
Ne? 1968 ja. oder 69, das ja. war so, da hatte ich den, ich hatte den 2-3 Jahre lang. Und der brachte die Space Oddity angeschleppt. Und das ist natürlich nochmal interessanter, also entweder geht man dann schreiend laufen bei solchen Dingen oder man ist fasziniert. Ich war fasziniert und habe dann allerdings mit 15, glaube ich, muss ich gewesen sein, 15 oder 16, hatte ich diesen Starschnitt von Susi Quattro, ich habe die Story schon einige Male erzählt, der hing bei mir über dem Bett und ich fand die so scharf in ihrem Lederoverall und wollte die halt einfach kennenlernen. Und ich wollte die natürlich zwecks Bereicherung ihres Privatlebens. Und da das ja auf Augenhöhe zu geschehen hatte, die ja nun aber auch deutlich älter und erfolgreicher war als ich, musste ich also irgendwas in die Waagschale werfen. In dem Fall musste ich selber Rockstar werden. Das war die Initialzündung, also eher hormonelle Beweggründe, denn künstlerische. Aber die Liebe zur Gitarre hat dann die Liebe zum Glamrock überdauert. Und dann habe ich 10 Jahre tatsächlich versucht, Rockmusiker zu werden. Ernsthaft.
Ernsthaft heißt?
Ernsthaft heißt.
Heißt also 2-mal die Woche proben.
3-mal die Woche proben. Ja, jeden Auftritte möglichen, in sämtlichen alles Kölner Kneipen. Nutzen, was es an Auftritten gibt. Ja. Versucht, Kontakte zu knüpfen. Und wirklich also meinen ganzen Zeitplan diesem Ziel unterworfen, einen Plattenvertrag zu ergattern. Was auch 2-mal fast geklappt hätte. Wir waren wirklich mal kurz davor. Aber die Musik war dann immer ein bisschen zu wenig Mainstream, wurde uns gesagt. Mhm. Und dann bekamen wir, also die Option war dann, dass ich hingehe und bearbeite das ganze Zeug nochmal, um als radiotauglicher. Mhm. Und darauf hatte ich keinen Bock.
Trau mich gar nicht zu fragen. Nur was wird spielen? Susi Quattro oder David Bowie? Space Oddity. Oder also beides.
Mit ja, das wäre mal ein lustiges Duo gewesen zwischen den beiden. Ja,
hintereinander weg, würde ich sagen.
Mit Susi Quattro referieren sie natürlich ganz klar auf die Nostalgie. Und was natürlich insofern süß ist, weil ich sie vor kurzem getroffen habe.
Tatsächlich?
Mit nun tatsächlich 47 Jahren Verspätung hat das endlich stattgefunden, dieses Treffen.
Nur so normal getroffen oder auch tatsächlich dann gemeinsam musiziert?
Nein, musiziert haben wir noch nicht zusammen, aber wir haben uns halt erstmals kennengelernt und festgestellt, dass wir Soulmates sind. Wir uns wirklich extrem gut verstanden haben und uns ein bisschen gefragt haben, Mist, warum hat das denn damals nicht geklappt oder nicht irgendwann zwischendurch mal. Und aber wenn es also darum geht, was natürlich sagen wir mal, das künstlerische reiche Feld, das bewirtschaftet natürlich David Bowie.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man an die Bücher denkt, allen voran den Schwarm, aber auch das, was danach kam, dann bauten die ja immer auf einer gigantischen Recherche, habe ich zumindest gelesen und auch schon mal gehört ist von Ihnen, so, dass Sie also da jahrelang recherchieren, bevor Sie sich dann ans Schreiben machen. Das Schreiben dann relativ schnell sozusagen.
Naja, relativ schnell, bei 1000 Seiten sitzt man dann doch schon mal da, ja, so 1,5 Jahre.
Aber rum. Das Buch ist dann schon, bevor Sie anfangen, weil dann schon relativ weit im Kopf.
Das Konstrukt auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie beispielsweise vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben namens Breaking News, ein Roman, der im Nahen Osten spielt.
Auch so eine unbekannte Welt.
Ja, der vieles, wie soll man sagen, zum Thema macht, was das Zusammenspiel der Kulturen, der Religion da ausmacht. Ganz blöde Frage, aber vielleicht eine ganz einfache Frage. Haben Sie mit Ihrer Recherche besser kapiert als ein Normalmensch, was da eigentlich abgeht im Nahen Osten?
Auf jeden Fall. Darum geht es ja in dem Buch. Es geht ja sogar weniger um den israelisch-palästinensischen Konflikt, sondern es geht ja um den innerisraelischen Konflikt, der ja mindestens genauso prägend ist für die Region. Und mich interessierte ganz einfach, also kann man den überhaupt noch lösen? Und ich sagte, also ich glaube, jemand sehr Unpopuläres hätte aber möglicherweise den Grundstein für eine Lösung legen können, nämlich Ariel Sharon, der ja damals aus Gaza rausgegangen ist und von dem es hieß, dass er wahrscheinlich auch aus der Westbank rausgehen will. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das hätte die Situation natürlich maßgeblich verändert. Und im Moment, wo ich das sagte, denke ich, er hat ja diese Hirnblutung dann bekommen. Das war gar keine Hirnblutung, es war ein Anschlag. So, das war meine kleine Verschwörungsidee. Dann habe ich da ein bisschen drüber recherchiert, stellte fest, das kannst du wunderbar erzählen, das ist gar nicht so aus der Luft gegriffen. Und um nun dieses Buch schreiben zu können, gab es nur eine Option für mich. Ich musste mich wirklich knietief versenken in die Geschichte dieser Region und dann kommst du irgendwann beim Alten Testament raus. Das ist einfach so. Also bin ich tatsächlich über die Zeit zum absoluten Nahostexperten geworden, zumindest also zu der Zeit, wo das Buch rauskam, war ich's und habe irre viel gelernt über die Missverständnisse, den wir hier aufsitzen.
Aber wenn man es geschafft hat, in 2000 Jahren knapp diese Missverständnisse nicht aus dem Weg zu räumen, muss ich dann folgern, dass sie pessimistisch sind, was ja eine Befriedung dieser Region betrifft?
Naja, es ist nicht so, dass die 2000 Jahre rumlaboriert hätten, sondern tatsächlich, wenn sie noch ins 19. Jahrhundert zurückgehen, dann hatten sie eine Situation da unten, in der man sich eigentlich trotz gelegentlicher Konflikte ganz gut verstand. Also sogar noch 1916 auf den internationalen Konferenzen versicherten Araber und Juden einander ihrer größten Wertschätzung. Und beide standen hinter dem Plan, möglicherweise dann eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen. Und wer es eigentlich vermasselt hat, zu großen Teilen, waren die Mandatsmächte, waren Frankreich und Großbritannien. Was dann allerdings passierte war, dass etwas Unseliges stattfand. Ein an sich säkularer Prozess wurde dann durchtränkt mit religiösen Inhalten. Und sobald der liebe Gott ins Spiel kommt, hast du verloren. Weil dann geht's nur noch um Ideologie und dann ist man höheren Orts ermächtigt.
Ist auch ein Rückblick jetzt. Was machen wir in der Zukunft, um das Problem vom Eis zu kriegen? Haben Sie da eine Vision?
Ja, eine Vision wäre zu viel gesagt, aber in dem Rückblick liegt vielleicht ein kleines bisschen auch die Zukunft. Wir sehen in der Geschichte der Menschheit, auch zu Zeiten, wo die Leute nicht weniger intelligent waren als heute, wo einfach nur die Technologien nicht so weit entwickelt waren, sehen wir schlimmste Glaubenskriege auch auf europäischem Boden, die auch überwunden worden sind. Ich glaube, was wir momentan in der Welt erleben, ist als eine der Antworten auf eine Globalisierung und Technisierung, die die Menschen überfordert, auch auf viel Ungerechtigkeit, eine Rückbesinnung auf erzkonservative religiöse Werte. Und damit werden wir jetzt erstmal eine Weile zu tun haben. Das kann man auch nicht ausmerzen. Das ist eine Welle, die muss verebben. Ich bin aber sicher, dass sie verebben wird. Und ich glaube, dass wir dann wieder zu einer rationaleren Betrachtung zurückkehren werden, infolge derer auch dieser Konflikt vielleicht nicht gelöst, aber aufgelöst werden kann.
Frank Schätzing ist selbsternannter Nahostexperte, haben wir gerade gehört.
Selbsternannt, wenn das...
Tatsächlich.
Nein.
Tatsächlich.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das,
doch,
das
haben Sie gerade gesagt.
Ja, das stimmt, aber das haben andere mir dann attestiert.
Außerdem Bestsellerautor und wir haben auch schon reingehört ins musikalische Erstlingswerk Taxi Galaxy, bei dem ganz interessante Musiker mitgewirkt haben und dann vielleicht auch demnächst live mitwirken werden. Reden wir gleich drüber hier in Leute.
Okay. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Achten Sie mal beim Song Hidden Place nicht nur auf Sänger Schätzing, sondern auf das markante Klavierspiel von Mike Garson, der mit großen Künstlern wie David Bowie gearbeitet hat.
Went to a hidden place, found it in strange disorder, sadly neglected.
Ja, und wenn Sie da mit so einem Erstlingswerk kommen, Herr Schätzing, Taxi Galaxy, ist es ja alles andere als selbstverständlich, dass so ein Pianist auf der Platte mitwirkt. Also nicht so schlecht, oder?
Ja. War das jetzt Sie mir jetzt, was Sie gleich fragen wollen, oder war das schon die Frage?
Also ich würde so ergänzen, wie haben Sie das geschafft, so einen Mann an Ihre Tasten zu bekommen?
Mike Garson ebenso wie Tony Levin, der ja Jahrzehnte bei Peter Gabriel und King Crimson Bass gespielt hat und noch spielt. Das sind auf der einen Seite Legenden. Auf der anderen Seite sind es Musiker, die das, was sie tun, darum machen, weil sie es lieben. Und insofern ist es gar nicht so schwer, sie zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, wenn ihnen das, was du machst, wirklich von Herzen gefällt. Die machen das nicht des Geldes wegen. Natürlich werden sie bezahlt, aber darum geht es nicht mehr. Es geht schlicht und einfach darum, ist das was mich reizt? Und dann natürlich auch die Frage, ob sie ein bisschen Zeit übrig haben.
Jetzt findet man natürlich die Mobilfunknummern solcher Künstler nicht unbedingt auf frei zugänglichen Plattformen im Internet.
Nö, das stimmt, aber ich habe ja im Zuge der Recherche gelernt, mich mit der Machete durchs Unterholz der Information zu hacken, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und man schickt irgendwas hin. Und natürlich wird das vorgefiltert, aber der Filter entscheidet ja darüber, zeige ich dem das überhaupt oder sage ich direkt ab oder könnte das interessant sein? Und in beiden Fällen, sowohl bei Tony als auch bei Mike, kam die Antwort sehr schnell und die lautete, schick mal was rüber. Dann habe ich was rübergeschickt.
Jetzt sagen Sie ja selber, Sie können gut Songs schreiben, sind aber kein virtuoser Musiker. Jetzt nehme ich an, dass Sie diese Demos quasi selber eingespielt haben in Ihrem Studio im Keller und ja und sowas dann zu verschicken und dann sozusagen die Retoure der Profis, dieser Ausnahmemusiker zu hören, stelle ich mir sehr spannend vor.
Na, sagen wir mal, meine spielerischen Fähigkeiten reichen fürs Studio alle Male aus. Einfach deswegen, weil wenn ich mich verhacke, dann kann ich nochmal neu anfangen. Und auf der Vorstellung, also auf der Basis, haben die das entschieden. Und Mike schrieb mir zurück, das war sehr süß, er sagte, er hätte gerade seinen größten Flügel poliert, weil das muss er auf dem Riesenungetüm spielen. Und dann haben wir mehrfach telefoniert darüber. Und das war ganz lustig, weil ich saß dann hier in Deutschland am Telefon. Er saß in Los Angeles in seinem Studio. Und ich hörte im Hintergrund immer meinen Song laufen und dann spielte er immer dazu und sagte, ich habe mir vielleicht überlegt, so, in der Art. Und ich sagte, ja, das finde ich schon ganz gut, aber versuch doch mal mehr in so eine Richtung. Hat er das gespielt? Sagte er, ich weiß nicht, vielleicht so? Ja, sag ich, vielleicht doch ein bisschen mehr so. Und irgendwann sitze ich so neben mir und sehe mich dabei, wie ich, der kleine Frank aus Köln, dem großen Mike Garson sagt, wie er zu spielen hat. Das sind dann schon so Momente, da reibst du dir mal kurz die Augen, das ist spooky. Aber am Ende des Tages sind es einfach ein paar leidenschaftliche Musiker, die zusammensitzen und Musik machen.
Und rausgekommen ist aus dem Taxi Galaxy Album unter anderem Casting Shadows. Läuft jetzt und ich frage nur ein einziges Mal während dieser Sendung, was will uns der Künstler textlich damit sagen?
Also, ich bin ja kein Freund davon, sowas zu erklären. Ich finde, wenn man einen Text geschrieben hat, dann ist der da. Und eigentlich gibt es dazu keine Gebrauchsanweisungen. In dem Fall kann ich aber sagen, es handelt sich einfach um das, was wir alle so in uns tragen. Wir haben alle im Leben mal Situationen gehabt, die wir im Nachhinein ein bisschen bedauert haben. Wo wir immer denken, damals hättest du einschreiten sollen, damals hättest du helfen sollen, damals hättest du dem 10 Euro geben sollen oder irgendwas in dieser Richtung. Das sind nichts Großes, aber es sind so die kleinen Schatten, die die Vergangenheit eigentlich immer auf uns wirft. Und darum geht es in diesem Song.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Unseren Gast Frank Schätzing haben wir heute Vormittag schon kennengelernt als Schriftsteller, als Nahostfachmann, als Musiker und jetzt als Fachmann für künstliche Intelligenz. Ihr Buch Die Tyrannei des Schmetterlings ist letztes Jahr rausgekommen und beschreibt im Wesentlichen die Chancen und die Risiken der künstlichen Intelligenz. Viele Menschen haben Angst davor, dass Computer uns irgendwann überlegen sind. Und Sie haben auch für dieses Buch intensiv recherchiert. Ist diese Angst berechtigt?
Die Angst ist zum Teil berechtigt, allerdings in den allermeisten Fällen komplett unreflektiert. Und sie gründet auch nicht auf Wissen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass das zu lange gar nicht vernünftig vermittelt wurde. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Was haben wir davon wirklich zu erwarten? Was bedeutet das für die Zukunft? Das Zweite ist, dass aber auch nicht von allen Wissen abgerufen wird. Es gibt eben auch Leute, die mauern sich gerne in ihren Ängsten ein, muss man auch dazu sagen. Und dann ist es
natürlich. Gibt es da eine Überschneidung von solchen Leuten mit Wählern einer bestimmten
Partei? Absolut. Und ich würde mal sagen, es gibt eine Überschneidung mit dem Populismus ganz allgemein, denn die Populisten leben ja nur davon, dass sie das Weltbild ihrer Wähler unterkomplex halten. Das heißt, sie sind ja gar nicht daran interessiert, dass Menschen genau hinschauen und differenzieren und zwischen Schwarz und Weiß Grautöne entdecken, sondern die versuchen, einfache und damit eben auch falsche Antworten zu geben und im Vorurteil Leute hinter sich zu scharen. Es ist auch einfacher, natürlich alles schwarz-weiß zu sehen. Also habe ich mehr Zeit, die Sportschau zu gucken. Wenn ich mich mit allem gezielt auseinandersetze, das war damals bei meinem Aufenthalt in Israel so, auch in der Westbank, wo ich festgestellt habe, dass man bei jedem Einzelnen immer ganz genau hingucken muss, weil jeder anders ist. Du kannst niemanden über einen Kamm scheren. Erfordert aber einfach viel Zeit und Mühe. Aber bei der KI, künstliche Intelligenz, geht's noch weiter, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, was es ist.
Ja.
Jetzt möchten Sie das gerne wissen, was das ist.
Das werden Sie mir in zwei Sätzen nicht beantworten
Doch,
können.
Doch, ganz kurz. Künstliche Intelligenz ist nichts anderes als die Fähigkeit eines Computers, in extrem kurzer Zeit Massendaten auszuwerten. Das heißt, in einer Datenflut, die wir alleine nicht bewältigen könnten, sowohl zeitlich als auch kapazitativ nicht, Muster zu erkennen und komplexe Antworten zu liefern.
Das macht mir Angst, weil ein Computer jetzt schon massenhaft Daten auslesen und auswerten kann. Und
das muss Ihnen keine Angst machen, weil wenn das dazu führt, dass ein Computer, eine künstliche Intelligenz, aufgrund ihrer Fähigkeit, Millionen von Akten einzusehen, Patientenakten, in der Lage ist, Krebszellen bei Ihnen früher zu detektieren als jeder Arzt, dann ist das für Sie sehr hilfreich.
Okay, ja, also Chancen und Risiken.
Chancen und Risiken wie immer.
Wir machen keine Vision, wie wir in 50 Jahren dastehen, aber einer, bei dem man, sagen wir mal, den Einsatz von künstlicher Intelligenz schon im Alltag zumindest mal erahnen kann, ist der Gründer und Chef von Tesla, Elon Musk. Sie sagen sinngemäß, Deutschland bräuchte mehrere Elon Musks.
Ja.
Was sollen die hier alles machen?
Die sollen den Fortschritt vorantreiben und sie sollen vor allen Dingen einen Wirtschaftszweig etablieren, der nicht daran interessiert ist, Innovation zu verhindern, um Kosten zu sparen, sondern der begeistert von der Idee ist, Innovation voranzubringen, auch disruptive Konzepte, also komplette Systemwechsel. Das fehlt uns hier. Wir haben eine Verstrickung von Politik und Lobbyismus vor dem Hintergrund einer konservativen, eher bewahrenden Technologievorstellung, der dringend zerschlagen gehört.
Sagt Frank Schätzing, Bestsellerautor, Musiker, Nahostexperte, Experte für künstliche Intelligenz.
Ich muss das nochmal gerade kurz. Die Expertise habe ich mir wirklich so in der Form nie ausgestellt, aber ich weiß halt einfach sehr viel über die Dinge, weil ich mich viel beschäftigt habe damit.
Das darf man doch dann auch sagen.
Ne? Aber keine Fake News. Berufsmäßige Experten sind natürlich andere Leute.
Die meisten kennen Sie als Schriftsteller. Gleich reden wir darüber, wie Sie Ihr Musikprojekt Taxi Galaxy auf die Bühne bringen, was ja durchaus auch noch mal so ein paar Änderungen nach sich zieht, die ganz interessant sind und über die es sich zu reden lohnt, gleich in Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein Poster von Amy Winehouse hängt sehr groß im Studio, im Musikstudio von Frank Schätzing. Kann man sagen, die Frau fließt ein, sozusagen auch ein bisschen in die Persönlichkeit, in das Schaffen Frank Schätzings?
Nein. Das wäre zu viel gesagt, aber ich bewundere sie leider posthum als eine ganz große Künstlerin, von der noch sehr viel zu erwarten gewesen wäre. Großes Talent.
Absolut. Taxi Galaxy heißt ihr Musikprojekt, das bewusst nicht Frank Schätzing Band oder ähnlich heißt, um das Ganze abzugrenzen von dem, was sie schriftstellerisch tun. War eigentlich auf Deutsch singen jemals mal ein Thema?
Das war mal kurz ein Thema. Ich habe es zwei, dreimal versucht und festgestellt, dass das bei mir nicht gut klingt. Aber ich liebe auch Englisch zu sehr. Ich finde Englisch als Gesangssprache, gerade in der Popmusik, einfach schöner.
Sie haben vorhin schon erzählt von Peter Gabriel-Bassist Tony Levin, der mitgespielt hat. Sie haben von Mike Garson, dem Pianisten, der unter anderem mit David Bowie zusammengearbeitet hat, erzählt, auch bei Ihnen zu hören auf dem Album. Das sind natürlich Menschen, mit denen Sie nicht auf Tour gehen können. Also müssen Sie das Ganze ein bisschen verändern.
Nein, das sind zwei tolle Senioren, die in Kalifornien sitzen, beziehungsweise in Boston. Und es ist auch tatsächlich so, dass ja die Einflüsse der anderen Musiker auf dem Album wirklich nur sehr punktuell sind. Ich glaube, es ist immer noch so, dass 80-85% von dem, was man da hört, bin ich. Das war vollkommen klar, so kannst du keine Band zusammenstellen. Also brauchte ich was völlig Neues. Und die einzige Konstante dabei war mein Freund Paul an den Drums. Und das Zweite, was mir dann durch den Kopf ging, war, du willst eine gemischte Band. Du willst keine Jungsband.
Also Frauen.
Ne? Wobei mir ja, ich glaube, außer Männern gibt es da noch Frauen.
Weil sonst fällt mir fallen auch wenige Bands ein, in denen überhaupt Frauen mitspielen. Das ist eine seltsame Geschichte.
Ja, ne? Das hat was damit zu tun, wie die sich formiert haben. Es ist ja vielfach so, dass die sich auch oft im Teenageralter formieren. Und dann ist das eben so. Nur wenn man hingeht und hat die Möglichkeit, im zarten Alter von 62 eine komplett neue Band zu formieren, dann finde ich es total widersinnig, wenn man dann wieder nur Männer da versammelt. Das ist dieses alte Macho-Denken, das Rock, dass das Jungs sein müssen. Und wenn Sie sich Solokünstler heute ansehen, die sich für ihre Live-Auftritte Bands zusammenstellen, ich habe gerade Iggy Pop gesehen, der hat eine fantastische Gitarristin, die gehen alle mittlerweile hin und suchen nach talentierten Musikerinnen, weil Frauen in der Tat nochmal oft einen ganz eigenen Akzent setzen.
Den man dann wie hört?
Es kann sein, dass ich mir das einbilde, aber während, wenn es richtig kachelt und kracht, im Allgemeinen Männer ein bisschen die Nase vorn haben, gehen Frauen etwas künstlerischer an die Sache ran. Wenn wir uns mal so ins letzte Jahrhundert zurückbegeben, die zwei Urmütter der musikalischen Frauenbewegung, muss man so zu sagen. Und ich lasse jetzt Singer-Songwriterinnen mal beiseite. Das war ja immer akzeptiert. Ne? Du setzt dich engelsgleich auf den Hocker, nimmst dir eine Country-Gitarre und singst Protestlieder. Sondern wir reden jetzt wirklich von Pop, Rock, Funk, Avantgarde und solchen Sachen. Dann haben wir Björk und Kate Bush. Und das war alles kein Mainstream. Das waren alles Grenzgängerinnen, wo sich schon gezeigt hat, dass Frauen oft viel mutiger sind, was das Ausloten von unbekannten Räumen in der Popmusik angeht, als Männer.
Dazu passt ja auch, dass Sie bekennender Großfan sind von Billie Eilish, die,
ja, ich finde, dass
gerade 18 wird in diesem Monat.
Ja, ich glaube, ne, gerade wird sie 18.
Junge Frau, die sehr experimentelle Geschichten macht, aber damit sehr erfolgreich ist. Also damit im Grunde auch schon wieder Mainstream ist, aber ganz anders klingt, als was man überhaupt so kannte bisher. Ne?
Ja, es sind ja auch Mainstream-Elemente drin. Ich habe übrigens auch gar nichts gegen Mainstream, aber es gibt intelligenten Mainstream, guten Mainstream und es gibt verblödenden Mainstream. Und natürlich nutzt Billie Eilish die Mechanismen und aber auch die typischen Ausdrucksformen der modernen Popmusik. Aber sie kombiniert es neu. Es ist wirklich kreativ, was sie macht. Und mir gefällt es, wenn ein Song mich überrascht. Wenn ich nicht nach den ersten 20 Sekunden weiß, wie das Ding ausgeht, sondern wenn er mich auch mal auf einen unbekannten Weg führt.
Gutes Stichwort für das, was jetzt kommt. Was für ein Zufall. Es läuft jetzt von Frank Schätzings Projekt Taxi Galaxy, Clouds Crossing Centuries. Mhm. Und ich glaube, man kann sagen, wenn man am Anfang auch nur einen Verdacht hat, wie es endet, dann ist der garantiert falsch.
So ist es.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir blicken 15 Jahre zurück auf dieses unfassbare Bestsellerwerk Der Schwarm mit den zahlreichen unterseeischen Lebewesen, die zerstörerische Tsunamis auslösen. Und tatsächlich kommt im selben Jahr der sogenannte Weihnachtstsunami mit verheerenden Zerstörungen und zahllosen Toten in Südostasien. Also mir ging's wie vielen, Herr Schätzing, ich habe erst den Schwarm im Urlaub gelesen und das Desaster kam gefühlt ganz kurz darauf dann in echt.
Ja, der Schwarm, das war ja was ich auch selber gar nicht so richtig verarbeitet habe. Der stand ja, ich glaube, tatsächlich diese ganzen 10 Monate an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste. Für mich fühlte sich das auch tatsächlich eher an wie ein Vierteljahr, diese ganze Zeit, zumal ich unentwegt tourte, für die Leute möglicherweise auch. Und als das dann gerade so ein bisschen runterging, dann kam der echte Tsunami und ich kriegte Anrufe. Ich war damals auf dem Weg an die Nordsee, ein bisschen Urlaub machen und kriegte Anrufe, hatte noch gar nicht gelesen, was passiert war. Und alle möglichen Leute wollten ein Interview. Der Spiegel wollte ein Interview und ich wurde zu Talkshows eingeladen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Das Thema haben wir doch eigentlich durch. Und hörte dann, was passiert war und habe gesagt, mache ich nicht. Ich will nicht auf dem Rücken dieser armen Menschen, dieser vielen Menschen, die da gestorben sind, jetzt den Erfolg nochmal wiederbeleben. Und dann kriegte ich aber eine Einladung zu Beckmann damals, zu dessen Talkshow. Und er sagte, ich habe hier eine Familie sitzen. Und der Junge sagt, er hat am Strand das Buch gelesen und hatte das Kapitel über den Tsunami gelesen. Das heißt, als er dann plötzlich da sah, wie das Wasser zurückgeht, wusste er, was das bedeutet. Und ist dann reingerannt in den Speisesaal, glaube ich, damals und hat gesagt, alle raus hier, es kommt jetzt eine Riesenwelle. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und als ich das hörte, habe ich gedacht, okay, da komme ich dazu. Wenn es ja nur geholfen hat, ein paar Menschenleben zu retten, was mir hinterher auch von vielen anderen gesagt wurde, die sagten, ohne dein Buch wäre ich möglicherweise tot, dann ist es ja schon eine unglaubliche Gnade. Nur dafür alleine war es wert, es geschrieben zu haben.
Und verursacht auch heute noch bizarre Gänsehaut ein bisschen, wenn man das
ja,
hört.
Ja, schon, das war schon nur.
Ein bisschen Unfrieden besteht bezüglich der Frage, wann kommt eigentlich endlich mal ein Kino- oder Fernsehwerk des Schwarms an die Öffentlichkeit? Das ist, glaube ich, schon seit längerem gedanklich in der Pipeline. Mhm. Und es wird jetzt aber bald passieren, stimmt
ja, das? Ja, wir sitzen jetzt tatsächlich endlich dran. Mhm. Ich hab die Rechte, die Lizenz da verkauft, 2 Jahre nachdem das Buch erschienen ist. Und dann ging es erstmal um den Versuch, einen Kinofilm draus zu machen. Nur, Wenn wir schnell gewesen wären, dann hätte ich tatsächlich die erste Riesenwelle auf der Leinwand gehabt. Aber dann kam Emmerich und dann kam noch ein anderer und mittlerweile sind, glaube ich, 10 Riesentsunamis auf der Leinwand gewesen. Und mittlerweile hat sich das Blockbuster-Business dermaßen entwickelt, dass man das überhaupt nicht mehr übertrumpfen kann. Also man braucht dermaßen viel Geld für so einen Film, sodass ich vor 5 Jahren gesagt habe, Leute, hört auf mit dem Quatsch, wir kriegen die Kohle eh nicht zusammen. Lass uns über eine Serie nachdenken. Mhm. Ist gerade interessant. So, und es hat dann ein bisschen gedauert, bis dann die entsprechenden Partner an Bord waren. Und jetzt machen wir eine Serie. 8 Teile.
Wissen Sie schon, wann die ins Fernsehen kommt?
Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ich arbeite momentan an der Umarbeitung des Buches auf 8 Folgen, zusammen mit einem super Typ. Das ist der Creative Mastermind hinter Game of Thrones. Mhm. Frank Dolger, der die Romane von George R. R. Martin adaptiert hat. Und wenn wir rechtzeitig fertig werden und uns mit allem einig sind, dann wird im Frühjahr nächsten Jahres der Drehbeginn sein.
Okay.
So, und dann drehen wir ein paar Monate. Ne? Mhm. Und dann geht das in die Trickkiste. Dann muss der Computer, der muss natürlich da noch einiges addieren, sodass ich mal denke, keep fingers crossed, Herbst 21.
Oder vielleicht im Weihnachtsprogramm.
Ja,
nee, Weihnachtsprogramm ist schlecht, weil der Zunahme war ja auch am Weihnachten. Ich glaube, das wäre ein bisschen zynisch. Bin sehr gespannt, wie es aussehen wird.
Ich auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben über den Schwarm geredet, über die unterseeischen Lebewesen. Wir haben über die künstliche Intelligenz geredet. Wir haben noch nicht geredet über Helium, das man vom Mond holen könnte.
Helium 3.
Helium 3 in Ihrem Buch Limit. Was haben Sie denn für die nächsten Buchprojekte so im Kopf?
Oh, schöne Sachen. Ich habe gerade wieder mit einem angefangen.
Mhm. Das ist aber eine kurze Antwort jetzt.
Jetzt kommt die lange quälende Pause.
Ich habe von Ihnen jetzt heute Vormittag schon längere Antworten gehört.
Das stimmt. Die werden Sie auch hören, wenn das nächste Buch draußen ist. Okay. Dann reden wir darüber, worum es darin geht.
Ja. Ich habe zur Vorbereitung der Sendung natürlich viel im Internet recherchiert über Frank Schätzing. Und bei der Bildersuche sieht man wunderbare Bilder, die ungefähr 10 Jahre alt sind. Da haben Sie als Dessous-Model auch mal gearbeitet.
Dessous, ach wie schön.
Ja, also als männliches Dessous-Model.
Okay.
Ja. Oder würden Sie es anders bezeichnen?
Sagt man also das, sagt man das auch bei Männerunterwäsche? Sagt man dann auch Dessous?
Ja. Oder? Da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Also,
ich bin tatsächlich mal als Frankenfurter mal Mitte der 80er auf eine Party gegangen. Dann habe ich mir in Köln Strapse gekauft. Mhm. Es war sehr lustig, Mieder und Strapse zu kaufen.
In Köln fahren Sie damit noch nicht mal auf.
Nee, das stimmt. Na, bei dem Wetter jetzt schon. Ja, ich habe das mal gemacht. Ein Freund, der Jean-Remy von Matt, Werbeagentur Jung von Matt, die hatten diesen Hersteller dieser Unterwäsche als Kunden. Und das Konzept war, dass Prominente sich selbst darin ablichten. Mhm. War nicht wirklich eine Selbstablichtung, sondern war eine Fotografin, eine tolle, die das machte. Man bekam zwar ein Honorar, aber man spendete das für einen guten Zweck. Sowas mag ich eh schon mal gern. Und dann stellte ich fest, beim Blick in den Schrank, dass ich die Klamotten schon seit Jahren trage. Also ich konnte da auch glaubwürdig auftreten. Und natürlich mit Anfang 50, ja, ich gebe ganz offen zu, ich wollte mal gucken, ob ich den Body so weit wieder hinkriege, dass ich damit vor die Kamera gehen kann.
Aha, ging das mit digitalen
Tricks
oder tatsächlich mit Training?
Nein,
war das der Normalzustand?
Das hätte ich nicht gemacht. Dann lügt man sich ja selbst in die Tasche. Mhm. Mein Ehrgeiz war tatsächlich, dann da vor der Kamera ohne großartige Retusche bestehen zu können. Und danach bin ich erstmal gut essen gegangen.
Kann man sich anschauen im Netz. Wunderbare Bilder. Sie haben viele ihrer Songs, die Sie verfasst haben, in den letzten Jahrzehnten geschrieben.
Nee, in den letzten Jahren nur.
Okay. Tatsächlich. In Pausen von der Schreiberei. Also nach dem Motto, jetzt habe ich 5 Stunden geschrieben, jetzt brauche ich eine Pause, so dann greife ich zur Gitarre und guck mal, was mir so einfällt. Und da entstehen dann Songs. Geht das jetzt weiter, wo das Album raus ist? Ist das jetzt auch für die Recherche bzw. für das Schreiben des neuen Buchs dann tatsächlich auch wieder ähnlich wieder musikalische Pausen einlegen und dasselbe dann möglicherweise wieder von vorn losgeht, natürlich mit neuer Musik?
Passiert jetzt schon. Mhm. Ich habe jetzt schon wieder die letzten Tage gesessen an der Recherche, habe sehr viel gelesen. Momentan schreibe ich noch nicht, sondern lese sehr viel Fachliteratur. Und habe jetzt schon wieder rumgeklimpert und habe schon wieder ein paar Songideen. Es ist so, Kreativität ist ein Muskel. Und je mehr man diesen Muskel benutzt, desto stärker wird er. Und es geht gar nicht anders. Es ist gar nicht zu vermeiden, dass einem Ideen kommen und auch Songideen. Aber das stelle ich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Mhm. Also wenn ich mal so sehe, dass ich so die Hälfte des Buches geschrieben habe und absehen kann, wann ich fertig werde, dann gehe ich wieder ins Studio.
Apropos Muskel, vor Ihnen steht ein ökologisch nicht ganz korrekter, von mir hingestellter Becher mit einem Heißgetränk. Können Sie mal vorlesen, was auf der Seite draufsteht?
Mal gucken, ob ich das ohne meine Lesebrille kann. Caution, contents hot.
Frage schon beantwortet. Ich sehe keine Lesebrille. Ich sehe auch keine Brille.
Ich habe aber eine mit.
Ja, ja, sie sind Anfang 60. Und aus dem Geschenkerucksack kommt jetzt das Brillenetui für die Lesebrille im Klavierdesign,
um ein bisschen
die musikalische Neigung weiter zu befördern.
Ach, dass das wir ist ja also cool.
Dazu beitragen
Dankeschön.
Können.
Gern geschehen.
Mit dem kleinen Geschenk. Herzlichen Dank, Frank Schätzing. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören jetzt nochmal ins neue Album rein. Taxi Galaxy heißt das Album, so heißt auch das Musikprojekt. Und der Song heißt Perfect Illusion.
Dankeschön.
Das ist meine perfekte hat Spaß
gemacht.
Illusion. Dankeschön für den Besuch.
Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.